Der große Preis von China, Freunde, war ein fantastisches Rennwochenende insgesamt. Wir haben sehr ausführlich schon analysiert und uns den Regeln gewidmet, um die es ja immer noch ein bisschen Beef gibt. Aber was wir noch nicht gemacht haben, unsere Fahrernoten, die vergeben wir heute. Wie gewohnt die Leistung aller 22 Piloten im Detail beleuchtet mit unserer individuellen Bewertung. Da können wir sehr gerne drüber diskutieren anschließend. Es gibt nur noch zwei Teams, die keine Punkte auf dem Konto haben. Das ist eine sehr gute Nachricht. Und die gehen wir, wie gewohnt, von hinten nach vorne durch. Sebastian, ich würde sagen, starten wir.
Und wir fangen an mit Aston Martin. Nicht ohne euch zu sagen, dass wir in der Mitte noch ein kleines Schmackes für euch haben. Und zwar im Kreis Schlagen. Da stellen Dave und ich uns jeweils eine Formel 1 Missensfrage. Immer ganz lustig, da mitzuwarten, wenn ihr darauf Lust habt. Und damit gehen wir mal in die vollen Aston Martin. Die haben jetzt zumindest mal, eine von vier Sessions nicht beendet und drei von vier Sessions andersrum dann auch geschafft. Also immerhin ein kleiner Fortschritt. Fernando Alonso, Sprint-Qualifying 19. Sprint 17. Quali zum Rennen 19. Im Rennen dann ausgeschieden, relativ spät. Vibrationen, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ja. Lance Stroll 20. in der Sprint-Quali 18. im Sprint-Rennen 21. in der Quali und auch er musste im Rennen die Segel streichen. Also das hat überhaupt nicht gut ausgeschaut. Jetzt bin ich gespannt, Dave, was gibst du den beiden denn für eine Bewertung?
Ja, ich gebe den beiden eine Bewertung. Das ist schon mal mehr, als sie in Australien von uns bekommen haben. Da haben wir aufgrund der wirklich desolaten Situation davon abgesehen, die zwei zu bewerten. Aber ich bin der Meinung, wir haben in China genug gesehen. Dementsprechend gebe ich Fernando Alonso 7 Punkte, Lance Stroll, mittelmäßige 5. Warum? Ja, das ist immer die Frage. Alonso hat mal wieder sein Talent aufblitzen lassen. Du hast ja gerade die Platzierungen vorgelesen. Da geht natürlich nicht viel mit dem Aston Martin. Trotzdem hat man zwischendurch wieder gesehen, er war auf Rang 10 im Rennen nach der ersten Runde. Also einmal mehr, das Ding startet ordentlich, wenigstens der Aston Martin und Fernando Alonso sowieso. Er hat sich dann ja auch geäußert, ne? Die erste Runde macht Spaß, da sind alle Batterien voll und ab dann beginnt ja die Batterie Formel 1 und offensichtlich hat Aston Martin da massive Defizite, wenn es darum geht, die Batterie wieder aufzuladen und die dort enthaltene Energie dann wieder freizusetzen. Da müssen die Japaner ordentlich ihre Hausaufgaben machen bei Honda. Das nächste Rennen in Japan ist da vielleicht schon ein kleiner Lichtblick. Ja, ich erwarte, dass sie da viel mehr bringen. Trotzdem, noch sind wir in China und da war die Lage so lala. Hast du es schon angedeutet, Alonso musste dann aufgeben im Rennen, tatsächlich, weil die Vibrationen am Motor so heftig waren. Ihr habt es vielleicht auf Social Media gesehen, da gab es kurze Onboard-Aufnahmen, wo Alonso dann bei Vollgas auf der Geraden einfach mal die Hände vom Lenkrad nimmt, weil er kein Gefühl mehr hatte, ja, weder in den Händen noch in den Füßen dann irgendwann. Und ja, es ging einfach zu krass auf Leib und Leben, weswegen er dann wirklich das Auto abgestellt hat. Vernünftigerweise, wie gesagt, es gibt noch eine Menge zu tun. Stroll kriegt ein bisschen weniger Punkte. Er ist halt mehr oder weniger darum gefahren, wo das Auto liegt. Er konnte kein großes Talent aufblitzen lassen. Und der Defektteufel hat bei ihm zugeschlagen. Schon am Anfang des Rennens, ich glaube, es war Runde 9, da ging die Batterie schon in die Knie. Deswegen konnte Stroll das Rennen nicht beenden und Batterien hat Aston Martin ja sehr wenige zur Verfügung gehabt. Nicht, dass man die jetzt irgendwie beim Boxenstopp hätte wechseln können, aber grundsätzlich, also ganz, ganz schlimme Situation. Hoffentlich geht's da bald bergauf. Wie hast du es denn gesehen, die beiden?
Im Grunde ähnlich, aber ich gebe trotzdem eine leicht andere Punktzahl. Und zwar Alonso kriegt von mir 8 und Stroll kriegt von mir 5. Stroll bewegt das Auto meiner Meinung nach so ein bisschen unter dem, was es hergibt. Und Alonso ist da halt immer am Limit eigentlich. Kann man eigentlich, wenn man sich seine langjährige Historie anschaut in der Formel 1, eigentlich schwer davon ausgehen. Ja, der hat ganz selten mal qualitativ einen starken Ausreißer nach unten. Und ist eigentlich wirklich immer gut, sehr gut und meistens wirklich spitze unterwegs in allen den Autos, die er in seiner langen Karriere auch gefahren hat, und das waren nicht wenige, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen. Noch dazu kommt, dass der Klassenunterschied aus meiner Sicht schon sehr deutlich war. Stroll war da eine Sekunde langsamer im Grunde in den Qualifikationssessions als Alonso und das darf eigentlich auch nicht sein. Mhm. Hat sich dann auch von Cadillac schlagen lassen. Die sind ja wirklich von der Pace her grauenhaft. Von der Pace her ist ja eigentlich der Aston Martin gar nicht so katastrophal. Er ist immer noch nicht gut, also bei weitem nicht. Aber Alonso hat da so ein bisschen an den Williams kratzen können. die ihrerseits ja auch enttäuschen, aber halt auch weit weg von absolut katastrophal sind. Und ja, wenn man da im Prinzip bei dem Formel 1 Neueinsteiger rumguckt, das Problem, wie gesagt, ist, also auch das Problem ist die Pace bei Aston Martin, aber das Hauptproblem ist dieses katastrophale Zusammenspiel von Chassis und Motor, diese Vibrationen, das ja, ist wirklich kaum zu akzeptieren, ja. Und das wird noch sehr interessant, das aufzuschlüsseln in den nächsten Monaten und Jahren. Ich glaube, da werden wir in 3 Jahren auch anders zurückblicken. Ihr wisst, wie das ist. Also nach einer Zeit sind dann Leute bei anderen Teams, beenden ihre Karrieren und so weiter und so fort. Und dann werden ein paar Sachen oft, die vorher noch nicht so wirklich gesagt werden durften. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Was man bisher zu wissen glaubt, ist, dass Aston Martin sich komplett verzockt hat, bevor Andrew Newey überhaupt erst da war, indem man eigentlich gar nicht so richtig drauf geschaut hat, was Honda da eigentlich so treibt und zu was die in der Lage sind. Dann hat man sich gedacht, ja, wir haben bei Red Bull gute Arbeit geleistet. Jetzt wissen wir zwar, dass da viele von dem Team nicht mehr dabei sind und der Vertrag nehmen wir sie jetzt auf jeden Fall. Das wird schon irgendwie passen. Hat nicht gepasst. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Andrew Newey sehr, sehr starke Forderungen gestellt hat, haben wir auch schon oft gesagt, Motor möglichst klein und so weiter und so fort. Und damit wurden die anscheinend überlastet. Aber wie gesagt, das ist etwas, wo wir in Zukunft ein bisschen draus schauen werden. Da werden wir hoffentlich auch neue Infos haben. Und damit würde ich sagen, springen wir mal zu Cadillac, die in einen Platz vorne sind in der Konstrukteursmeisterschaft. Auch das ist nicht unbedingt aller Ehren wert, weil da können sie selber nicht wirklich was dafür. Das ist eher der Schwäche von Aston Martin geschuldet. Aber sie sind, wo sie sind. Und da war man eigentlich auch schon sicher, dass sie rumgurken am Ende des Feldes. Perez in der Sprintquali, ja, gar keine Zeit setzen können. Auch nicht gut. 19. dann im Sprint, 22. in der Quali, dann zum Rennen, im Rennen 15. Gleich da sei gesagt, für die, die es gerade nicht auf dem Schirm haben, ist gleichbedeutend mit letzter, denn alle anderen hinter ihnen sind ausgeschieden. Und Valtteri Bottas, der ist 21. in der Sprintquali geworden, damit dadurch faktisch letzter, weil Perez sich ja nicht qualifiziert hat, ist im Sprint nicht ins Ziel gekommen, 20. in der Quali zum Rennen und 13. dann im Rennen, was gar nicht mal so wahnsinnig verkehrt ist. Ja, wie gesagt, 2 Autos hinter ihm gelandet. Ja, und jetzt geht's an die Punkte, mein Lieber.
Ja, jetzt geht's an die Punkte und da kriegt Sergio Perez 6 von mir, Valtteri Bottas kriegt 7. Beide haben eine ganz ordentliche Leistung abgeliefert im Rahmen dessen, was so möglich ist mit dem Auto. Bottas habe ich ein bisschen stärker gesehen an diesem Wochenende, A, weil er im Qualifying tatsächlich einen der Aston Martin geschlagen hat, nämlich Lance Stroll. Das ist schon mal ein ganz guter Hinweis. Und er ist halt durchgekommen. Ja, beide sind durchgekommen im Grand Prix. Das ist schon mal super. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Cadillac zum Beispiel vor so etablierten Teams wie Aston Martin eigentlich da Rennen beenden kann. Ja. Da waren ja noch ganz andere. Ja, auch McLaren sieht da nicht so gut aus. Auch die Red Bull sehen nicht so gut aus, was diese Statistik angeht. Also stabil auf jeden Fall. Ja. Und
Sergio Perez Ferrari-Motor auch ein bisschen, ne? Der ist insgesamt dann doch ein bisschen zuverlässiger, als das bei Mercedes so drinsteckt.
Scheint so, ja. Sergio Perez ziehe ich tatsächlich auch noch einen Punkt ab, einfach weil er da diesen dämlichen Unfall zwischen den beiden Cadillacs verursacht hat. Zum Glück ist da nichts weiter passiert, aber das war ein sehr unnötiger Kontakt. Er wollte da seinen Teamkollegen irgendwie überholen, wo es überhaupt nicht geht, direkt nach dem Start. Hat sich selbst, seinen Teamkollegen und damit auch die ganze Operation in eine wirklich ungünstige Situation gebracht. Darf ihm eigentlich nicht passieren. Mit all seiner Erfahrung muss er wissen, so ein Rennen wird auch nicht am Start gewonnen, ja, und schon gar nicht, wenn es gegen den Teamkollegen geht. Das war ein sehr unnötiges Manöver. Eigentlich könnte ich ihm da noch mehr abziehen, aber ich bin mal gnädig. Es ist gut, dass Cadillac Kilometer gesammelt hat und einfach durchgefahren ist. Das hat er ja dann am Ende des Tages irgendwie auch rumgebracht. War also okay, meiner Meinung nach. Bottas fand ich ziemlich gut und ich glaube, du siehst es in diesem Fall ähnlich.
Tatsächlich, ja. Also viel mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist schön, dass jetzt jeder mal vorne dran war. In Australien war ja der Perez noch besser. Bottas war jetzt derjenige, der das Glück für sich gepachtet hatte. Insgesamt waren sie aber relativ nah beieinander und davon kann man eigentlich sowieso ausgehen, denn beide sind sehr gute Fahrer. Beide waren Nummer-2-Fahrer über Jahre hinweg, neben 2 absoluten Legenden, namentlich Verstappen und Lewis Hamilton, bei absoluten Top-Teams, namentlich Red Bull und Mercedes und haben auch einige Grand Prix gewonnen. Also da hat man schon vieles richtig gemacht und das sind, glaube ich, auch, haben wir aber auch schon oft gesagt, genau die richtigen 2 Männer an den Steuern bei Cadillac, um das Team insgesamt voranzubringen, denn darum geht es diese Saison, dass man einfach viele Daten sammelt, 2 qualifizierte Fahrer hat, die damit auch wirklich was anfangen können und mit den Ingenieuren so gut wie möglich zusammenarbeiten, um dann hoffentlich 2027 den Anschluss dann, naja, zumindest mal so ans hintere Mittelfeld vielleicht zu schaffen. Aber auch das wäre schon ein großer Erfolg. So. Hinteres Mittelfeld ist kein Erfolg für Williams. Das ist nämlich das nächste Team. Die haben immerhin schon 2 Punkte, sind damit das erste Team in unserer großen Auflistung, das schon Punkte gesammelt hat, ja. Und da heißt das Duo Carlos Sainz und Alex Albon auch zwei ja, langjährige Routiniers-Veteranen in der Formel 1. So, Sainz 17. in der Sprintquali, 12. im Sprint. In der Qualifikation ist er auch 17. geworden und 9. im Rennen. Natürlich auch begünstigt durch viele Ausfälle, aber das musst du natürlich auch erstmal schaffen. Alex Albon 18. in der Sprintquali, 16. im Sprint, 18. in der Quali zum Rennen. Und dann konnte er gar nicht erst starten im Rennen selber. Ja, das bin ich jetzt auch gespannt, was das in dem Resultat von David zu bedeuten hat.
Ja, eine Menge. Carlos Sainz gebe ich 8 Punkte für dieses Rennwochenende. Alex Albon, und da bin ich heute wirklich streng, der kriegt von mir nur 4. Ja, warum? Für den Ausfall kann Alex Albon nichts, beziehungsweise dafür, dass er nicht starten konnte. Damit kann man ja gerne mal beginnen. Ein Hydraulikproblem an seinem Williams hat einen Start unmöglich gemacht. Das ist dumm gelaufen, aber der Alex Albon war das ganze Wochenende über ein bisschen langsamer als Carlos Sainz, das muss man festhalten.
Relativ in beiden Qualifyings.
Ja, in beiden Qualifyings nur ein Platz dahinter, aber trotzdem, ja, wurde da geschlagen. Und im Sprint konnte sich Albon auch überhaupt nicht in Szene setzen, tatsächlich. Da ging nichts vorwärts, ja. Während Sainz dann auf 12 vorgefahren ist, du hast das ja gerade vorgelesen, ist Alex Albon als 16. da reingekommen im Sprint. Das ist dann schon relativ deutlich. Und was schlimm ist, Rennen dieser Grand Prix war einer, wo gerade solche, kleinen Teams oder ich sag mal Hinterbänkler-Teams, das ist Williams leider ja im Moment, Punkte abgreifen konnten. Und das hat Carlos Sainz einmal mehr geschafft. Ja, sehr stabile, solide Leistung, kein Blödsinn gemacht, er hat sich nach vorne gekämpft und er hat mit seiner Mannschaft im Laufe des Wochenendes das Setup nochmal komplett auf links gedreht. Also er hat da intensiv zusammengearbeitet mit seinen Mechanikern und Ingenieuren. Das war am Ende dann Teil des Erfolgs. Ja, deswegen konnte er am Ende einigermaßen gut nach vorne fahren. Natürlich begünstigt von den ganzen Ausfällen. Das haben wir ja schon oft genug hier runtergebetet heute. Trotzdem muss man dann zur Stelle sein. Und das ist etwas, das Alex Albon eigentlich auch immer sehr, sehr gut kann. Ja, Punkte abgreifen, wenn es welche abzugreifen gibt, tut natürlich dann besonders weh, wenn er nicht starten kann an so einem Tag. Dafür kann er nichts, aber dafür, dass das ganze Wochenende doch langsamer war und schwächer als Carlos Sainz, ich denke, dafür kann er schon was. Und ich glaube, du siehst es gar nicht so anders.
Ja, ich gebe aber trotzdem dem lieben Sainz 1 Punkt mehr und auch dem Albon 1 Punkt mehr. Und das heißt dann 9 Punkte für Sainz, 5 für Albon. Albon hat natürlich ja von der Pace her schon große Probleme gehabt. Er war, wie du schon richtig sagst, ein Platz hinter Sainz in der Quali. Mhm. Und generell aber war er 5 bis 6 Zehntel weg tatsächlich. Also das ist schon eine relativ große Lücke. Man muss aber auch sagen, sowohl in der Sprintquali, also da musste er, im Sprint musste er auch schon aus der Boxengasse starten. Also das war wirklich ein gebrauchtes Wochenende für ihn. Ja. Und er hat dann auch gesagt, also leider haben wir, waren wir nicht in der Lage, unsere Kernprobleme zu lösen und das Auto hat auch nicht so reagiert, wie es sollte im Sprint und in der Qualifikation. Das hat er übrigens im Sprint gesagt oder nach dem Sprint dann. Und er hat gesagt, wir haben getestet und haben verschiedene Dinge ausprobiert, aber wir haben es nicht geschafft, den Sweet Spot, sagt man, da zu finden, also den Punkt, wo das Auto dann halt wirklich gut zu fahren ist. Wir haben schon gedacht, dass dieser Kurs, also die Strecke in China, unsere Schwächen mehr herausstellt und aufdeckt, als das Melbourne gemacht hat. Und es bleibt weiterhin eine Lernkurve für uns. Wir tun zwar alles als Team, das Beste rauszuholen, aber wir haben auch sehr, sehr viele Debriefs noch vor uns. Ja, sehr, sehr lange, hat er gesagt, und müssen eben die Balance optimieren für das Rennen morgen. Das war Standsprint. Also er hat da wirklich deutlich gelitten und Carlos Sainz hat es natürlich besser gemacht, aber auch er ist nicht so hundertprozentig natürlich zufrieden. Kann er natürlich auch nicht sein. Er hat da sehr große Hoffnungen gehabt für das ganze Team, dass Williams da diese Saison deutlich stärker ist. Er hat auch gesagt, wir müssen zumindest mal stolz darauf sein, alles maximiert zu haben, was wir konnten. Und er hofft, dass diese Punkte dann das ganze Team motivieren werden. Und damit springen wir zu einem Team, das sicherlich sehr motiviert ist, zwar auch erst 2 Punkte auf dem Konto hat, aber Audi heißt und dementsprechend sich schon mal freuen kann, weil da war man ja auch nicht so sicher, wie es dann losgeht. Ja, auch da sehr gemischt dann trotzdem, auch wenn es Pünktchen gab. Hülkenberg, also jetzt nicht in diesem Rennen, aber in Melbourne, Hülkenberg, 11. in der Sprintquali, dann konnte er ja aufgrund eines Defektes den Sprint nicht beenden, 11. dann in der Quali und 11. im Rennen, also die Lucky 11 dabei beim Hulk und Bortoleto immer ein bisschen schlechter, aber nicht viel. 14. in der Sprintquali, 13. im Sprintrennen, 16. in der Quali zum Rennen und dann ja konnte gar nicht erst starten im Rennen selber und ja, insgesamt dann schon immer so ein bisschen hinter dem Hulk das ganze Wochenende über.
Ja, ein bisschen sehr meines Empfindens nach. Deswegen geht die Schere punktemäßig auch entsprechend ein bisschen auf bei den beiden. Nico Hülkenberg kriegt von mir für dieses Rennwochenende in China 8 Punkte. Gabi Bortoleto kriegt nur 5. Ja. Was ist der Grund? Der Grund ist vor allem bei Bortoleto, dass er sich da am Ende des Qualifyings beziehungsweise am Ende von Q2, glaube ich, war es, rausgedreht hat. Ja. In der letzten Kurve, da hatten einige Fahrer so ihre Probleme, aber er ist dann wirklich rausgekommen, hat sogar einen leichten Einschlag mit dem Hinterreifen gehabt und er konnte am folgenden Tag tatsächlich auch wegen einem Hydraulikdefekt dann nicht ins Rennen gehen. Bin mir nicht sicher, ob der Hydraulikdefekt vielleicht ein bisschen was mit dem Einschlag zu tun hat. Keine Ahnung, kann sein. Da habe ich jetzt keine Infos. Vielleicht findest du ja noch was raus. Trotzdem, ja, war ein klarer Fehler von ihm im Qualifying und mangelnde Pace eben in Relation zum Teamkollegen das ganze Wochenende über. Ich denke, das rechtfertigt schon, dass die Punkte da so weit auseinandergehen. Trotzdem eine mittelmäßige Leistung von Gabi Bortoleto. Schade, wäre ein bisschen mehr drin gewesen und viel mehr drin gewesen wäre auch für Nico Hülkenberg tatsächlich. Mr. 11, er hat sich ja, glaube ich, auch in Australien schon auf P11 qualifiziert. Da hat nur ein Hauch Zeit noch gefehlt, dann wäre er ins Q3 eingezogen. Also ich glaube, 2/3000stel waren es, ne? Wirklich ein Hauch von nichts.
War wenig, ja.
Na, also das wäre schon ein Erfolg gewesen für Audi auf jeden Fall. Und im Rennen dann wären Punkte definitiv möglich gewesen mit all den Ausfällen vor ihm. Aber Hülkenberg hat einen miserablen Start, ist teilweise im Motor geschuldet, teilweise vielleicht auch der Operation des Autos, ja, wie er da den Turbo aufgedreht hat oder so. Das ist immer schwer zu differenzieren im Moment. Und das Team hat ihn dann auch im Stich gelassen im Rennen. Sein Boxenstopp war ziemlich hundsmiserabel. Da hat er dann nochmal ganz, ganz viel Zeit verloren. Trotzdem ist er als 11. ins Ziel gekommen. Also sehr, sehr starke fahrerische Leistung auf jeden Fall vom Hulk. Da gibt's nichts zu mäkeln, deswegen auch die 8 Punkte. Mit ein bisschen mehr Glück hätte er dann auch richtige WM-Punkte holen können. Es war leider nicht drin.
Ja, ich sehe es tatsächlich relativ ähnlich wie du. Ich gebe Hülkenberg tatsächlich aber 1 Punkt mehr. Ich finde, der hat da eigentlich das Maximum rausgeholt. Und Bortoleto gebe ich dann immer noch 7, also auch 2 Punkte mehr als du. Aber die Lücke zum Hulk, die war natürlich dann relativ groß. Im Sprintqualifying war noch relativ nah dran, das war ein Zehntel. Aber dann in der Qualifikation zum Rennen, da war es dann schon eher eine halbe Sekunde. Also das ja ist definitiv ein schon Klassenunterschied gewesen dieses Mal. Kann man aber auch im Bortoleto nachsehen. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Strecke, wo er in seiner Karriere am häufigsten gefahren ist.
Das ist so, ja.
Das ist tatsächlich so. Zum Problem, dass Bortoleto nicht starten konnte, da hat Jonathan Beatley, der Teamchef, auch noch was dazu gesagt. Er hat gesagt, also es war wirklich von unserer Seite aus ein unglücklicher Tag und ein schwieriger Tag für Gabi. Er hat gesagt, er möchte sich gerne im Namen des ganzen Teams bei ihm entschuldigen für das Problem, das dann dafür verantwortlich war, dass er dann nicht das Rennen starten konnte. Mhm. Also das war nicht aufgrund der Schuld von Bortoleto und generell war es aber ein recht herausforderndes Rennen für das ganze Team und auch für Hülkenberg. Er hat gesagt, zwar nicht das smootheste Rennen für mich, aber das wichtigste Ding ist, dass man einfach die komplette Renndistanz abspult. Vor allem, weil er ja, in Melbourne halt auch nicht fahren konnte. Und das hat er auch gesagt, also die Autos, die sind immer noch relativ neues Territorium, vor allem mit dem Energiemanagement. Also lohnt es sich, jede Runde eben mitzunehmen. Und damit gehen sie eben jetzt nach Japan, genauso wie Alpine. Und die wiederum, die können sich dann schon relativ optimistisch schätzen. Man ist relativ weit weg von dem ausgesprochenen Ziel von Berater, de facto Teamchef, Flavio Briatore, dass da Podien heißt. Also das will ich mal sehen, wie sie das dieses Jahr noch schaffen. Vielleicht bei einem Chaosrennen, ähnlich wie 24 in Brasilien, da hat es ihnen auch keiner zugetraut. Weltrekord. Plötzlich waren da zwei Alpinen auf dem Podium. Aber ja, das ist da schon ein ziemliches Roulette. Aber vielleicht finden sie ja noch was. Also Pierre Gasly, 7. in der Sprintqualis, 11. im Sprint, 7. in der Qualifikation zum Rennen und im Rennen 6. Also wirklich stabil und gar nicht mal so wahnsinnig Profiteur von den Ausfällen. Also die McLaren wahrscheinlich schon, ja, die haben da reingespielt, aber das war schon eine starke Leistung. Franco Colapinto, 16. in der Quali zum Sprint, 14. im Sprint, 12. in der Quali zum Rennen, 10. im Rennen und da hätte er auch noch mehr gehen können. Er wurde ja angeschubst von dem guten Esteban Ocon, der sich dann aber auch entschuldigt hatte und auch gleich gesagt hat, dass es seine Schuld war.
Ja, immerhin, zu dem kommen wir später noch, aber erstmal zum Alpine-Duo. Ja, Pierre Gasly hat mir sehr gut gefallen, einmal mehr. Kriegt von mir entsprechend sehr, sehr gute 9 Punkte für dieses Rennwochenende. Franco Colapinto hat mir auch sehr gut gefallen, aber halt nicht ganz so gut wie sein Teamkollege. Dementsprechend gibt es weniger Punkte. 7 kriegt er von mir. Der junge Argentinier, mit ihm können wir auch gleich einsteigen. Du hast es schon angedeutet, er hatte im Rennen ein bisschen Pech. Ja, eigentlich war er super unterwegs. Er ist auf hart gestartet, ist eine alternative Strategie gefahren. Als dann alle drin waren, um sich Reifen zu holen, lag er dann zeitweise auf Platz 2 sogar, ja, und ist da vorne auch ganz munter rumgefahren. Er war natürlich auch Teil dieses Wahnsinns, ja, Mehrkampfs, da sage ich mal, im Rennen zwischen den beiden Alpinen und beiden Haas-Piloten. Max Verstappen hat sich dann auch noch ein bisschen angemeldet und mitgemischt. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Also wirklich bestes Racing. Und da, ja, hat der Colapinto seinen Teil dazu beigetragen. Hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, er wurde dann später bei seinem oder nach seinem Boxenstopp von Ocon abgeräumt. Das hat eine Menge Zeit gekostet und sicher auch die Möglichkeit auf mehr Punkte. Mehr Punkte hat aber Pierre Gasly geholt tatsächlich. Der war auch wirklich in jeder Session des Wochenendes teilweise recht deutlich vor seinem Teamkollegen. Er hat da wieder Dinge aus dem Alpine rausgeholt, wo man wirklich gestaunt hat, ja, wie das möglich ist mit diesem Auto. Ja, mit Platz 6 im Grand Prix dann richtig, richtig gute Punkte noch gesammelt. Kriegt von mir trotzdem nur 9 in Anführungsstrichen. Ich hätte schon gern gesehen, dass er da den Haas von Olli Bärmann noch niederringt. Dann hätte ich ihm locker die 10 gegeben. Und auch im Sprint hätte ich mir eine bessere Leistung gewünscht. Da sind aber nicht so viele ausgefallen. Da ist Platz 11 trotzdem ordentlich, aber nicht absolut herausragend. Deswegen leider keine 10 für Gasly dieses Mal.
Ja, ich gebe ihm,
oder doch.
Ich geb ihm doch die 10. Kann man jetzt sogar streiten, aber bei mir die mildernde Umstände, weil im Sprint kann man ihm jetzt ankreiden oder dem Team, ist er nicht in die Box gegangen beim Safety Car, das hat ihn dann gekostet, weil er die älteren Reifen hatte, konnte er dann nicht so viel machen, ist auch am Start nicht so gut weggekommen, auch da würde ich jetzt mal sagen, okay, kann an ihm liegen oder nicht, aber ansonsten, wenn man den Sprint selber ausklammert, meiner Meinung nach geht es fast nicht besser. Ich schätze den Haas trotzdem ein bisschen besser ein.
Aber der Sprint war doch nun mal da.
Der war da, ja. Aber das war bei 4 Sessions eine. Und da hat er, wie gesagt, also deswegen habe ich es jetzt erklärt, aus meiner Sicht nur bedingt was dafür gekonnt. Aber man kann es natürlich auch so werten wie du. Ich meine, 9 von 10, hallo, was reden wir da? Ne? Also kann man ihm genauso gut geben und kann ich auch verstehen. Wie gesagt, ich rück da ein bisschen noch ein Auge zu. Und er hat wirklich eigentlich komplett überzeugt. Wie gesagt, ich sehe tatsächlich die Haas ein bisschen stärker als die Alpinen noch. Vor allem, weil die eigentlich auch im Sandwich immer unterwegs waren und da, glaube ich, gerade auch im Sprint extrem die, oder was im Rennen, ich glaube in beiden, also da die Alpinen unter Druck gesetzt haben. Also da kann auch mal was durcheinander gewirbelt werden. Insofern das und Colapinto endlich mal wirklich ein tipptopp Wochenende, wenn auch nicht perfekt, aber ein gutes Wochenende von ihm. Und zwar ist er da auch immer besser geworden. Wie gesagt, in der Quali zum Sprint noch 16. dann in der Quali zum Rennen 12. und im Rennen hätte es wahrscheinlich auch weiter nach vorne gehen können, wenn ihn da der Ocon da nicht rausgeschubst hätte. Und da konnte Colapinto gar nichts dafür. Also das wird ihm sicherlich sehr, sehr viel frohen Mut geben für die nächsten Rennen. Und da freue ich mich auch schon drauf, denn es sah ja jetzt wirklich seit vielen, vielen Rennen so aus, als ob der irgendwie nicht aus seinem Tief rausfindet, nachdem er ja 24 wirklich mit wehenden Fahnen in die Formel 1 reingekommen ist. Da hat man ihn ja schon wirklich mit legendären Fahrern teilweise verglichen, die in die Formel 1 als Neulinge gestoßen sind. Zu Recht damals auch. Und dann kamen viele Fehler und nicht so tolle Rennen letztes Jahr. Jetzt gewöhnt er sich anscheinend, dann ist er wieder dran. Also von daher spannend, spannend. Und wenn wir schon bei Newcomern sind, so neu ist er ja gar nicht mehr, da können wir jetzt auch zu den Racing Bulls gehen. Da ist das Duo tatsächlich auch relativ frisch. Liam Lawson und dann der Rookie Arvid Lindblad. 12 Punkte haben die inzwischen schon auf dem Konto gemeinsam. So, schauen wir mal drauf. Liam Sam Lawson 13. in der Qualifikation zum Sprint, 7. im Sprint, 14. dann in der Qualifikation zum Rennen, 7. im Rennen. Also für den ging es jedes Mal ganz schön weit nach vorne. Im Sprint hat er noch so ein bisschen seine Problemchen. Da scheint es aber auch generell so zu sein, dass die Racing Bulls nicht das Maximum abliefern können, denn auch Lindblad hatte da seine eigene ganz ähnliche Story. Ist aber immer ein bisschen weiter hinten gewesen. 15. in der Quali zum Sprint, dann im Sprint ist er ausgefallen, did not finish. 15. dann in der Quali zum Rennen und im Rennen dann 12. Also auch er hat da immer sehr gut Positionen gut gemacht, ist aber in der Ecke immer rausgekommen hinter Liam Lawson, was ja eigentlich zu erwarten ist. Gerade bei Lindblad ist es so, der ist diese Strecke noch nie gefahren und ist ja auch jetzt sein zweites Rennen überhaupt erst in der Formel 1 unterwegs. Also
so ist es, so ist es. Trotzdem hat er sich Punkte verdient, zumindest bei uns in unserer Wertung. Arvid Lindblad kriegt 6 Punkte von mir. Liam Lawson fand ich noch überzeugender. Der kriegt 8 Punkte für diese Leistung. Schönes Ding auf jeden Fall. Also gutes Zeichen von Liam Lawson. Er ist ja jetzt der Erfahrene der beiden auf jeden Fall und muss da im Team die Hosen anhaben. Das sah in Australien noch ein bisschen anders aus. In China aber sehr überzeugende Leistung, war immer schneller als sein junger Teamkollege und hat 2-mal gepunktet, sowohl im Sprint als auch im Grand Prix hat er Punkte geholt. Das ist sehr, sehr wertvoll. Wie gesagt, ne, diese vermeintlich kleinen Teams müssen dann halt zur Stelle sein, wenn die Großen ausfallen oder nicht ins Ziel kommen. Und das hat er super umgesetzt. Sehr souveräne Leistung. Deswegen auch sehr gute 8 Punkte von mir für Liam Lawson. Arvid Lindblad war ein bisschen ja, durch den Wind. Ja, er hat sich hier und da mal gedreht. Da habe ich ein paar Vorfälle gesehen. Ich weiß gar nicht, war es im Sprint, war es im Rennen? Irgendwo war da auf jeden Fall ein Bug mal drin. Ja, und ansonsten hat er auch Pech gehabt noch mit der Strategie. Ja, er ist auch auf hart losgefahren, hat dann versucht, ganz, ganz lange auf den harten Reifen auszuharren, falls noch ein Safety Car kommt, damit er da einen billigen Boxenstopp einlegen kann mit weniger Zeitverlust. Hat nicht geklappt. Ich glaube, er war einer derer, die am spätesten gestoppt haben. Ja, er war der letzte Einstopper in Runde, oh Gott, 42 oder so. Das hat er dann, ja, versucht, ja, hat leider nicht ganz geklappt für ihn. Natürlich waren die harten Reifen dann irgendwann auch nicht mehr so leistungsfähig. Deswegen, ja, Platz 12, keine Punkte für Lindblad. Trotzdem, ich glaube, das Wochenende kann er verbuchen unter Lektionen fürs Leben. Angesichts dessen war es trotzdem eine ordentliche Leistung. Daher 6 Punkte von mir für Lindblad, 8 für Lawson. Fast wie bei dir.
Ich gebe dem Lawson auch 8 und Lindblad 7. Und im Grunde die Begründung ist sehr, sehr einfach. Alles, was du gesagt hast, plus dass eben Lawson ja in der Quali wahrscheinlich ein bisschen mehr hätte rausholen können. Kann er auch natürlich, wie gesagt, an den Problemen des Autos liegen. Manchmal läuft es in der Quali bei gewissen Autos deutlich besser als im Rennen. Stichwort zum Beispiel Ferrari. Und Lindblad war dann halt einfach ein Stückchen weiter da hinten. Wo es aber jetzt Gleichstand noch gibt, das ist im Kreisfragen. Da ist die Saison auch relativ jung. Wir machen ja zu jeder Fahrernoten-Episode dann ein Quiz. Und wie gesagt, Dave und ich stellen uns jetzt eine Frage und mal schauen, ob einer von uns oder vielleicht sogar beide jetzt ihr erstes Pünktchen absahnen in einer ganz frischen Episode. Tja, Dave, wer mag denn als erstes?
Mach doch du mal. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal die erste Frage gestellt und wir haben es uns da richtig dreckig gegeben. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, Fahrernoten aus Australien lohnen sich allein deswegen schon. Da sind wir beide weit zurück in der Historie gereist und haben uns da Fragen um die Ohren gehauen, die wirklich so schwer waren, dass wir sie beide nicht beantworten konnten. Wenn ihr übrigens Bock habt auf die Geschichte der Formel 1 und ihr es noch gar nicht wisst, wir haben einen Zweitkanal. Dort widmen wir uns eben legendären Fahrern, wie du sie vorhin schon erwähnt hast, legendären Teams, legendären Strecken und wir haben noch eine ganze Menge vor auf diesem Kanal im Kreisfahren History. Vielleicht verlinkt der Sebastian euch das Ding hier irgendwo rechts oben. Dann könnt ihr da auch mal reinspicken, wenn ihr es nicht gemacht habt. Aber ab diesem kurzen Werbeblock, schieß los, die erste Frage für heute. Let's go.
Ja, von der Vergangenheit direkt in die Zukunft, denn ich habe eine trotzdem schwierige Frage für dich.
Die Lottozahlen von heute Abend.
Nee. Dann würde der Kanal wahrscheinlich nächste Woche ganz anders aussehen. Ja. Der Grand Prix von China ist ja beheimatet in Shanghai, wie wir alle wissen. Ist inzwischen ja, wer unseren Track Guide auch mitverfolgt hat oder es so schon weiß, auch tatsächlich inzwischen ein Traditionsrennen, das schon viele, viele Jahre in der Formel 1 ist. Aber es ist ein weiterer Kurs im Gespräch für die Formel 1, der könnte vielleicht ja in der Zukunft in ein paar Jahren mal aufgenommen werden. Ist ja ein großer Markt. In den USA gibt es ja inzwischen mehr Rennen und es sollen auch noch welche dazukommen. Stichwort Chicago, Stichwort New York. Mhm. Kann in Zukunft dann auch was passieren. Und auch in China wird gerade tatsächlich an einem Projekt gearbeitet, das konkret auch schon in der Planungsphase sehr, sehr weit ist und gerade zumindest mal so die Grundstruktur der Strecke gebaut werden soll. Meine Frage an dich, um was handelt es sich da? Wo wird in China gerade eine Strecke gebaut, die das Ziel hat, die FIA Grade One Lizenz zu bekommen? Das heißt dann auch die Lizenz, die dann erlaubt, Formel 1 Rennen dort zu fahren.
Das ist natürlich eine tolle Frage. Ich glaube, es waren grundsätzlich auch immer mal wieder unterschiedliche Orte da im Gespräch, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Peking oder in Beijing eben war einer davon. Nachdem mir gerade gar kein anderer einfällt, wäre das auch meine Antwort.
Die ist, jetzt mache ich es ganz schnell, leider nicht richtig. Tatsächlich ist es so, dass der Guangzhou International Circuit in der Planung ist und der hat zum Ziel, die höchste Einstufung der FIA, also diese Grade One-Zertifizierung zu bekommen. Okay. Und der Hintergrund ist natürlich der, die braucht man, damit man überhaupt einen Formel-1-Rennen austragen darf. Es gab tatsächlich im März eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Investor und der lokalen Regierung und der Baubeginn für die Hauptstruktur der Rennstrecke wurde für das Quartal 4/25 angesetzt. Ich habe jetzt zumindest nichts gefunden, was bestätigt hat in meiner Recherche, dass das schon jetzt losgegangen ist, aber das ist tatsächlich fortgeschritten und das ist zumindest mal geplant. So, ist jetzt aber natürlich nicht besonders leicht gewesen und ich hoffe, dass es da aber vorangeht, weil ein zweites Rennen in China würde ich persönlich begrüßen. Frage ist nur, wie man es dann halt einbaut. Meiner Meinung nach kann man gerne ein Rennen irgendwo aus dem Mittleren Osten oder vielleicht aus den USA streichen. Ich meine, noch eine Strecke in den USA. Wir brauchen dann irgendwann 25, 26. Wahrscheinlich wird es ja sowieso darauf hinauslaufen, dass dann immer mehr Strecken dann rollierend im Kalender auftauchen und dann eben nicht jedes Jahr kommen. Belgien, also Spa ist zum Beispiel eine davon, da ist es schon sicher. Was ehrlich aus bei anderen auch schon sicher ist. Aber das
ja, Barcelona. Barcelona und Spa werden sich abwechseln.
Klar, Barcelona stimmt, ja. Barcelona kann man aus meiner Sicht auch rausschmeißen. Außer das wird dieses Jahr ganz toll werden, was ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben würde. Aber gut, dann stell dir doch deine Frage.
Meine Meinung zu der ganzen Thematik ist, ihr habt eine richtig geile Rennstrecke in Südkorea, Freunde, nehmt doch einfach die. Das ist, ja, ist zwar nicht China, ne, aber Südkorea ist auch ein großer Markt, ist roundabout die gleiche Ecke der Welt. Also man könnte dann trotzdem das als Asien verkaufen. Auch in Indien gibt es eine tolle Strecke, da wird aber tatsächlich über ein Comeback auch gerade gesprochen. Also Zukunftsmusik ist auf jeden Fall lebendig, sieht alles gut aus in der Formel 1, da stehen uns spannende Sachen bevor. Aber meine Frage an dich, die ist in der Vergangenheit verankert und in der Gegenwart ein bisschen. Folgendes, die beiden McLaren-Piloten, die aktuellen Konstrukteursweltmeister, konnten ja tragischerweise gar nicht den Grand Prix in China in Angriff nehmen. Ja? Sie konnten nicht starten, also ein DNS, did not start, in den Statistiken der Formel 1. Wann gab es denn das zuletzt, dass beide McLaren ein Rennen nicht in Angriff nehmen konnten? Also ein Double DNS, wie man da sagt.
Boah, das sind nur noch schwierige Fragen irgendwie.
Die leichten Fragen haben wir in den letzten Jahren alle schon abgehakt.
Scheinend, ja.
Also, ich bin mir sicher, du weißt es. Bin mir 1000% sicher. Es ist halt nur die Frage, ob du drauf kommst gerade. Ich kann dir einen Tipp geben, es kam bisher in der Geschichte der Formel 1 einmal vor, also außer jetzt in China, kam es außerdem noch einmal vor, dass beide McLarens ein Rennen nicht in Angriff nehmen konnten.
So, ob das jetzt ein Tipp war, der mir weiterhilft. Also, okay, warte mal, ja, doch. Da hat mir jetzt der Tipp nicht weitergeholfen, aber ich vermute, das war dieses unsägliche Rennen in den USA, in Indianapolis, wo im Endeffekt ja sowieso nur 6 Autos an den Start gegangen sind. Jordan Minardi Ferrari, oder?
Jordan Minardi Ferrari sind an den Start gegangen, alle drei Bridgestone-bereiften Autos, alle Michelin-bereiften Autos, darunter auch McLaren, konnten nicht starten. Jetzt hast du mir noch nicht gesagt, wann das war, aber es ist ja trotzdem alles richtig. 2005, mein Lieber. Ja. Den Punkt hast du dir gesichert. Sehr, sehr gut. Es wäre richtig ärgerlich gewesen, wenn du da jetzt nicht drauf gekommen wärst, oder? Weil das war eigentlich Mit ein bisschen Nachdenken hätte man drauf
Ja, ich
kommen
habe mir
können.
dann erst so gedacht,
Sehr
so,
gut.
okay, welche Fahrer, ne, ist mir dann dieses Rennen zu Glück irgendwie eingefallen? Ja, keine Ahnung. Also,
Wunderbar.
es ist
Herzlichen
ein bisschen um die
Glückwunsch.
Ecke denken. Man denkt immer so, ja, okay,
Ja,
vielleicht haben wir ja
ja.
beide sie nicht qualifiziert, aber es war
Ja, ja,
anders,
ja.
ja. Und das war wirklich damals eine Saison, wo ich, und wir haben es ja ganz oft gesagt, jetzt in den Kommentaren haben wir ja auch ausführlich mit euch, das macht auch sehr viel Spaß, ja, auch die Leute, die sagen, können gar nichts mit den Regeln anfangen, hören wir auch sehr oder lesen dann auch sehr gerne, warum und wieso. Ich damals war sehr frustriert, was diese Reifenkrieg anging, weil ich mir immer gedacht habe, wenn wir auf eine Strecke gekommen sind, wo du Bridgestone-Reifen super gelaufen sind und was waren die anderen Michelin, ne?
Michelin, genau.
Ja, Goodyear war ja dann schon länger draußen
Die
zu
waren
dem
schon
Zeitpunkt,
draußen.
ne? Ja, genau.
Bridgestone auch.
Bridge. Genau,
Die waren auch
mit.
draußen.
Wer
Quatsch,
war's?
nicht draußen.
Bridgestone
Bridgestone und
Michelin war es,
Michelin
ne?
waren es, ja.
Genau,
Goodyear war draußen.
Und
Halleluja.
das war aus meiner Sicht ging gar nicht, weil du hattest halt dann praktisch irgendwas, was das Team gar nicht in der Hand hatte. Und zumindest in den jetzigen Regeln, egal ob man sie mag oder nicht, ist die Ausgangsposition für alle Teams gleich. Also insofern ist das besser. Ja, gut, aber das Fass machen wir jetzt nicht weiter auf. Das war eine neue
Nicht schon
Episode.
wieder.
Und wir machen weiter mit der zweiten und oberen Hälfte des Grids. Und da sind wir jetzt bei Red Bull. Ja, läuft nicht gut für
Na.
sie. 12 Punkte, damit auch tatsächlich nur genauso viele Punkte wie die Racing Bulls. Und es lief auch nicht wirklich besser. Der beste Red Bull war tatsächlich nicht, also wenn wir jetzt mal Racing Bulls und Red Bull oder Red Bull zusammenfassen, war nicht Verstappen, auch nicht Hadjar, sondern Liam
Liam
Lawson mit
Lawson.
Platz 7 im Rennen. Also Respekt an den Liam. Und wie schaut's aus? Verstappen 8. in der Sprintquali, 9. im Sprint, 8. in der Quali zum Rennen, im Rennen dann ausgeschieden auf Platz 6. Also das sah gar nicht mal so schlecht aus, aber natürlich weit von dem, was Red Bull sich da wünschen würde. Hadjar, 10. in der Sprintquali, 15. im Sprint, in der Quali zum Rennen, 9. und 8. im Rennen. Und jetzt bin ich derjenige, der als erstes die
So
Punkte
ist
sagen
es.
muss, tatsächlich. Und ich mache es jetzt erstmal direkt vorneweg. Ich gebe Verstappen 8 Punkte und Hadjar 7 Punkte. Ich habe mich da wirklich sehr schwer getan, weil auf der einen Seite muss man sagen, Verstappen hat sicherlich auch wieder ziemlich am Maximum operiert, ja, für das ganze Wochenende. Für das DNF kann er ja nichts. Auf der anderen Seite hat er die Starts brutal versaut und das ist inzwischen ein System bei ihm eigentlich dieses Jahr. Man muss fast schon befürchten, dass es nicht an dem Auto liegt bei den Starts, sondern an Verstappens Problemen, die er anscheinend mit den Starts hat. Das will ich jetzt aber noch nicht ganz festlegen. Ich habe es in den Kommentaren auch irgendwo mal reingeschrieben. Wenn es jetzt aber in Suzuka wieder so sein sollte, dann muss man schwer davon ausgehen, dass Verstappen gerade mit den Starts gar nicht zurechtkommt und das dürfte ihm selber natürlich am meisten stinken. Ansonsten Platz 8, 9, 8 ist wirklich sehr konstant. Er war im Rennen dann weiter vorne, wie gesagt, hätte Sechster werden können und ich glaube,
Ja.
viel weiter nach vorne hätte es nicht gehen können. Da waren ja, wie gesagt, also die beiden Ferrari und die beiden Mercedes. Und im Endeffekt, wer ist ein Fünfter geworden? Weiß jetzt gerade nicht auswendig. Ich schaue schnell.
Berman, Olli Berman.
Bearman, ja. Bearman, ja. Und der Haas ist wirklich stark, ja. Und Bearman ist auch einer, der fährt mit dem Messer zwischen den Zähnen. Also Verstappen war ja dran sozusagen, aber so ein Bearman, der hat sein Stempel inzwischen schon hinterlassen in der Formel 1, obwohl er ja noch relativ frisch ist. Also insofern, Hadjar kann ich keine 8 geben, obwohl ich es ihm gerne gegeben hätte, aber er ist da halt einfach zu weit hinten gewesen, ja, also Sprint. Und das ist auch wieder das, was es mir schwer gemacht hat. Er ist ja auch jedes Mal irgendwie, keine Ahnung, angestupst worden, hat irgendwelche technischen Probleme. Also Melbourne jetzt, es ist wirklich nicht so super, mit was er da auch arbeitet. Zumindest mal in der Quali war er dann zwischendurch ein Zehntel dran an Max Verstappen. Ich glaube, es war in der Sprintquali, wo es dann ein bisschen weiter weg war, auch zeitlich. Er ist aber auch keine Welten weg. Also 8. Verstappen in der Sprintquali, 10. Hadjar, 8. Verstappen in der Quali zum Rennen, 9. Hadjar. Also man muss schon eins sagen, ja, er ist ja auch seine erste Saison jetzt überhaupt erst im großen Red Bull und er hat einen Riesenstempel jetzt schon hinterlassen. Denn zum Beispiel in Perez, der ja jetzt im Nachhinein eigentlich schon als wirklich sehr guter Fahrer dann wieder rehabilitiert worden ist, nachdem man ja zwischenzeitlich gesagt hat, was macht denn der für Sachen irgendwie, kriegt es nicht hin. So in den letzten 2 Saisons bei Red Bull, davor war er ja wirklich auch stark, obwohl er auch deutlich hinter Max Verstappen war. Und jetzt, klar, Verstappen hat anscheinend Probleme mit der aktuellen Autogeneration, aber auch da muss man ein paar Rennen warten, um das auch wirklich dann als Fakt anzusehen. Sieht momentan aber stark danach aus. Nichtsdestotrotz könnte die Hadjar ja auch haben. Und wenn man so die Renninterviews anschaut danach den Rennen, Hadschar, der regt sich nicht so wirklich über das Auto auf. Verstappen sehr, plus über die Regeln. Also ich glaube, Hadschar ist insgesamt glücklicher, kommt damit ganz gut zurecht. Vor der Saison, ich glaube, es war nach dem oder während der Tests hat er auch gesagt, dass er tatsächlich gut mit dem Auto zurechtkommt. Also da müssen wir mal auch gut drauf schauen, wie das
Ja.
weitergeht. Deswegen aber halt dann doch relativ knapp. Es waren keine Weltenunterschiede. 8 für Verstappen, 7 für Hadschar. Wie siehst du es denn?
Das ist ganz einfach. Der Hadji hat einfach keine Ahnung vom Rennfahren. Zumindest laut Max Verstappen. Wenn man da Spaß dran hat, kann er nicht
Ja.
sein. Kann er nicht sein. Ja, ich sehe es ähnlich, aber ein bisschen strenger tatsächlich. Ich gebe Verstappen 7 Punkte. Hadji, da war ich jetzt am Schwanken, ob ich ihm 5 oder 6 geben soll. Ich gebe ihm mal 6, denn genau das ist der Grund. Er war näher dran oder relativ nah dran an Max Verstappen in den Qualifyings. Da gebe ich dir recht. Er wurde im Sprint ja abgeräumt von Antonelli. Da konnte er nichts für. Das hat sicher dann zur ja, schlechten Platzierung, nämlich mit P15 da beigetragen. Im Rennen selbst war er ja vielversprechend auf den Softreifen gestartet, hat wieder einen guten Start und hat sich dann mit Olli Bäumen da angelegt und sich weggedreht in dieser sehr, sehr schnellen Kurve. Ja, sah mir schon nach einem Fahrfehler aus, ja. Vielleicht auch ein Torque-Spike, wie man das sagt, also zu viel Drehmoment auf einmal und dann sind ihm die Hinterreifen weggegangen. Er hätte ja den Olli Bäumen fast auch noch mitgenommen und aus dem Rennen gerissen. Dann wären sie beide draußen gewesen. So war Hadja dann eben einfach nur weit hinten. Er hat Zeit verloren und sich die Reifen kaputt gemacht, musste dann direkt an die Box. Ja, am Ende des Tages hat er sich dann noch auf P8 vorgekämpft. Das ist eigentlich sehr gut, ja. Nach so einem schlimmen Start ins Rennen, trotzdem noch nach vorne zu kommen, ist gut. Er hat Punkte geholt, Max Verstappen nicht. Ja, unverschuldet zwar, aber trotzdem. Trotzdem wurde auch Hadja von Liam Lawson geschlagen, ja, ausgerechnet dem Liam Lawson, der da vor einem Jahr noch im großen Red Bull saß und da wirklich auch ein Martyrium durchlebt hat, möchte ich sagen. Da sieht es für Hadja eigentlich schon besser aus. Also okay Leistung insgesamt. Paar Fehlerchen weniger oder der eine zumindest, der eine große Fehler im Rennen weniger, dann hätte ich ihm da auch locker 7 oder 8 Punkte gegeben. So bin ich ein bisschen strenger. Bei Verstappen ist es ganz ähnlich. Er hat mit Sicherheit eine Menge rausgeholt aus dem Auto. Aber auch nicht so viel mehr als eben sein junger Teamkollege. Ja? Die Platzierungen, du hast es ja vorgelesen, die waren da sehr nah dran in den Qualifyings. Auch was die Zeiten angeht, stabil auf jeden Fall. Trotzdem, Max Verstappen war das ganze Wochenende irgendwie neben der Kappe. Er war ständig nur am Meckern, hat sich übers Auto beschwert, über die Schaltvorgänge, Balance war weg und hier und da. Zwischendurch habe ich mich dann gefreut, dass er am Funk nicht zu hören war, sondern einfach sein Rennen gefahren ist. Denn wenn er fährt, ist es natürlich immer noch ein Genuss, ja. Max Verstappen kann viele Probleme umfahren von dem Auto, sofern er da halt irgendwie noch einigermaßen motiviert ist. Aber wenn der Meckermax sich da durchsetzt, dann setzt er so eine gewisse Lustlosigkeit ein und einen Frust. Immerhin hat er niemanden mutwillig abgeräumt. Auch das haben wir in der Vergangenheit ja schon anders gesehen. Ich glaube, dieser Defekt im Rennen, und es war ja, glaube ich, ein kaputter Kühler oder so, ne? Der Kühler für die Batterie. Und die ist dann entsprechend zu warm geworden. Ich glaube, das war der Grund. Ich glaube, das war am Ende des Tages eher eine Erlösung für ihn. Er hofft jetzt auch auf Upgrades. Die wird das Team sicher auch bringen. Gerade an der Motorenfront gibt es da noch eine Menge zu tun. Aber nicht nur bei Red Bull, ja, auch bei Audi, auch natürlich ganz massiv bei Honda gibt es deutlich Optimierungsbedarf, was die Aggregate noch angeht. Hoffen wir mal, dass Max Verstappen wieder seinen Spaß am Rennfahren findet, wenn es für ihn noch ein bisschen besser läuft. Ja, wenn er da vorne einigermaßen mitkämpfen kann, bin ich mir auch sicher, dass er dann eher positiver gestimmt ist dieser ganzen Chose gegenüber, wie wir sie jetzt sehen. Mal gucken. 7 Punkte für Verstappen, 6 für Hadja von mir.
Tja, damit sind wir tatsächlich bei Haas angekommen, die im Moment Best of the Rest hinter McLaren, Ferrari und Mercedes sind. Also da schon riesen Respekt dafür. 17 Punkte haben sie auf dem Konto
Krass,
und damit
ne?
nur einen Punkt hinter McLaren, die ja aber nicht an den Start gehen konnten. Also das ein bisschen relativ zu sehen. Esteban Ocon und Olli Bearman, das Duo, ein absoluter Routinier und ein relativ junger Fahrer. Und schauen wir mal,
So.
was die geleistet haben. Ocon 12. in der Sprintquali, im Sprint 10., 13. in der Quali, Sven 14. im Rennen. Auch da wäre er weit vorne gelandet im Vergleich dazu, wenn er eben den Colapinto und damit sich selber auch nicht abgeschossen hätte. Olli Bearman hat es durchgehend besser gemacht und das ist nichts Neues, das muss man auch nochmal ganz deutlich unterstreichen. Er hat seit vielen, vielen Monaten, letzte Saison auch schon, Esteban Ocon absolut im Griff mit ganz wenigen Ausnahmen. 9. in der Sprintquali, 8. im Sprint, 10. in der Quali und 5. im Rennen und ich gebe tatsächlich erstmal Ocon nur 5 Punkte, weil der hätte 8 auf jeden Fall bekommen können, wenn er jetzt diesen Patzer nicht dabei gehabt hätte und ein bisschen weiter sich vielleicht oder näher dran an Berman sich qualifiziert hätte. Dann vielleicht sogar 9 und Berman, dem gebe ich aber, es hatte 10. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum gebe ich dem 10? Ja, der ist ja in der Sprintquali nur 9. geworden und im Quali 10. Das sind ja ein paar Autos irgendwie vor ihm, die im Rennen dann hinter ihm waren. Für mich, ja, also erstmal natürlich von Quali auf Rennen die Erklärung, die McLaren konnten nicht starten, das ist ja dann Nummer 1, also das waren schon mal 2 Positionen und eine Sache, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, das ist ja ein Ferrari-Motor und die Ferrari haben generell auch Probleme aufgrund des Motors auch in der Quali da so ein bisschen ja, das abzurufen, was sie im Rennen abrufen können. Sehe ich also eher so als Auto inhärent tatsächlich an und werde es dementsprechend nicht ja, mildernd oder abwertend werden. Dementsprechend Oli Berman 10 und ich muss sagen, wenn man mal so auf die nächste Generation der Fahrer schaut und es gibt ja manche, die sagen mal so, ja, die haben ja keinen Charakter mehr und das sind ja alles so Weichbubis. Also ja, das sehe ich erstens überhaupt nicht so. Man muss heutzutage in der Formel 1 wirklich deutlich mehr leisten als in vielen, vielen anderen Generationen davor. Wenn ich da überlege, wir hatten das letztens auch in der anderen Folge bei einer Wissensfrage so peripher mit drin. In den 60ern, da waren Leute unterwegs, die waren oft 50 und älter. Ja, das würdest du, außer wenn du Alonso wahrscheinlich heißt, ja, heutzutage gar nicht mehr körperlich schaffen. Das ist ein ganz anderes Biest. Und auch generell, das sind 8 Millionen Knöpfe dran, jetzt noch mehr mit den ganzen Boostern, was es da gibt. Das ist auch sehr, sehr komplex, da als Fahrer sich reinzudenken. Das ist sehr, sehr schwierig. Und generell gegen Ocon musst du dich auch erstmal behaupten. Also im Falle von Berman und ich war ja bei den Rookies, also oder bei den jungen Fahrern bei der nächsten Generation. Du hast einen Bortoleto, der wirklich super Ansätze zeigt. Du hast einen Hadjar, der eigentlich rasiert seit oder nachdem er in der Einführungsrunde letztes Jahr in Melbourne schon direkt einen Patzer gemacht hat, aber seitdem wirklich eigentlich fehlerlos, super schnell, immer am Limit. Dann haben wir noch
Norris Piastri, sind auch noch relativ jung eigentlich.
Relativ jung, genau. Wobei Antonelli, in der Generation sind sie dann die Routiniers. Antonelli trägt jetzt richtig auf. Mal schauen, ob er dann diese Saison seine Schwächen weiter runterfahren kann. Also da können wir uns auf einiges freuen und jetzt freuen wir uns vor allem mal, was Dave zu sagen hat, zu Haas.
Ich habe geschwankt, aber tatsächlich, Esteban Ocon bewerte ich relativ streng mit 4 Punkten an diesem Wochenende und bei Oli Berman habe ich geschwankt zwischen einer 9 und einer 10. Am Ende des Tages gebe ich mir einen Ruck und gebe auch dem Youngster, genau wie du, die 10 Punkte. Eigentlich hätte er das wirklich nicht viel besser machen können, ne? Ich weiß nicht, ich habe vorhin, als ich die Punkte vergeben habe, dann noch irgendwo ein Haar in der Suppe gesehen, aber das ist mir jetzt entflogen, schau da jetzt einfach mal gelinde drüber hinweg. Ja, 10 Punkte hat er sich schon verdient. Super, super Leistung auf jeden Fall. Er trägt das Team. Die 17 Punkte hat, glaube ich, allesamt Oli Berman eingefahren bisher für Haas, wenn ich richtig liege. Und das grundsätzlich ist stimmen, der Trend, den du auch schon angedeutet hast, der hat seinen deutlich, deutlich erfahreneren Teamkollegen Esteban Ocon ja auch über weite Strecken der letzten Saison schon im Griff gehabt. Also da wächst echt ein ganz, ganz großer ran. Mal schauen, zu was der Haas da noch fähig ist in den Händen von Oli Berman und ob und wann sich Esteban Ocon mal berappelt. In China war es noch nicht so weit. In jeder nennenswerten Session oder in jeder Session war er hinter seinem Teamkollegen und im Rennen dann dieser wirklich ja unnötige Unfall mit Colapinto. Das hätte er mit seiner Erfahrung auch besser wissen müssen. So gefühlt ähnlich gelagerter Unfall wie mit Perez und Bottas da auch. In der gleichen Kurve sogar, andere Situation trotzdem. Da war eine Lücke, ja, aber die Lücke war zu klein, er war zu spät dran, er hätte viel, viel früher erkennen müssen, dass das Überholmanöver da nicht funktionieren kann. Auch wenn der Colapinto da frisch aus der Box gekommen ist und gerade noch kalte Reifen hatte, den hätte er sich wahrscheinlich 1-2 Kurven später leichter schnappen können, wenn er da dran geblieben wäre. Ja, bisschen übermotiviert. Vielleicht sitzt der Frust auch schon tief bei Esteban Ocon, ich weiß es nicht. Er hat ja im letzten Jahr dann auch schon nach der Saison von Teamchef Ayao Komatsu da ein bisschen einen mitbekommen. Der hat nämlich gesagt, wir haben mehr erwartet von Esteban Ocon. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Wenn der Esteban Ocon da weiter kein Land sieht, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass der vielleicht die Saison gar nicht zu Ende fahren darf. Aber dieses Fass möchte ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht aufmachen. Fakt ist, Esteban Ocon muss mehr zeigen. Oli Berman legt die Messlatte sehr, sehr hoch und zeigt deutlich, was dieses Auto kann. Und das ist auch eine ganze Menge. Ja. Sie liegen vor Red Bull in der Konstrukteurswertung. Hätte ich mir jetzt auch nicht träumen lassen vor der Saison.
Tja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er über kurz oder lang, wenn Ocon nicht abliefert, vielleicht auch ein Guanyu Zhou wieder eine Chance bekommt, denn der ist ja momentan bei Cadillac Ersatzfahrer, aber die sind ja auch mit Ferrari-Motor im Heck.
Ja.
Also ich glaube, der wartet geduldig drauf und wenn da so ein zweites Rennen in China noch dazukommen sollte, dann glaube ich, wird das für
Na,
jedes Team
schauen wir mal.
interessant werden.
Ich habe noch einen Fun Fact tatsächlich. Esteban Ocon hat einen Rekord aufgestellt an diesem
Oh Gott,
Wochenende. Er hat
sag's mir.
seinen 182. Grand Prix bestritten, ohne eine Pole Position zu holen in der Formel 1. Das hatte bisher sein, naja, mehr oder weniger Haas-Vorgänger Romain Grosjean inne diesen Rekord. Der hat es auf 181 Starts ohne Pole Position gebracht. Esteban Ocon hat jetzt einen mehr. Keine rühmliche Statistik, aber immerhin, da liegt er jetzt weit vorne.
Das heißt also, keiner hat mehr Grand Prix, weil Pole Position, es gibt keinen Fahrer, der mehr Grand Prix hat, außer er hat eine Pole Position. Das heißt, wenn ich einfach nur lange
Genau,
genug in der
jeder
Formel 1
Fahrer, der
bin,
mehr Grand Prix
hat auch
gefahren
Pole.
hat, hat auch eine Pole Position geholt,
Das
mindestens, ja.
kann jetzt zwei Dinge bedeuten. Entweder wirst du aussortiert, meistens bevor
Ja.
dieser Punkt erreicht ist, oder du musst einfach nur lang genug in der Formel 1 fahren, dann hast du deine Pole Position. Also dann schauen wir mal, ob das Ocon
Ah,
schafft
Nico
dieses Jahr.
Hülkenberg hat es zum Beispiel sehr früh schon geschafft, sich eine Pole Position zu holen. Da
Hat der
war
Sieg
eher
lange
das
gedauert?
Podium
Podium, ja.
das
Podium,
Problem
genau.
da.
Sieg ist er noch nicht, ja.
Sie kommt
Tja.
dann noch dieses Jahr. Come on, Audi, auf geht's.
Schauen wir mal. So, jetzt springen wir dann derweil mal zu McLaren. Die haben immerhin schon 18 Punkte und dann sind sicherlich einige dazugekommen, wenn sie
Ja.
im Hauptrennen auch gestartet werden. Lando Norris, Dritter, tatsächlich in der Sprintquali, im Sprint Vierter, in der Quali zum Rennen Sechster und dann, wie gesagt, nicht an den Start gegangen im Rennen. Genauso wie Piastri, der ist dann in der Sprintquali Fünfter, im Sprint Sechster und in der Quali Fünfter geworden. Das heißt eigentlich, also die Sprint-Sessions da war schlechter und bei der Quali ein bisschen besser als Norris. Tja, im Rennen konnten sie dann nichts zeigen, aber es ist genug zusammengekommen, dass wir die beiden dann trotzdem werten. Und ich gebe tatsächlich beiden 8 Punkte. Habe ich da auch ein bisschen schwer getan, natürlich, wie es dann so ist. Bei beiden Licht und Schatten, aber insgesamt haben sie es schon gut gemacht, wenn man mal so schaut. Also Norris, der ist ja eigentlich immer so in Podium Nähe rumgeturnt. Der war vielleicht auch ein Tick besser. Auf der anderen Seite dann halt hinter Piastri, was die Qualifikationen zum Rennen angeht. Es wäre echt interessant geworden, wenn die beiden das Rennen hätten starten und dann hoffentlich auch beenden können. Sie sind halt weiterhin wirklich nah beieinander. Haben beide auch ein besseres Auto verdient. Es sind aber, glaube ich, und darauf deuten ja diese Ergebnisse jetzt hin, schon jetzt an dem Punkt angekommen, wo man so einen leichten Aufwärtstrend wahrscheinlich sieht, was die Leistung angeht. Sie konnten ja dann auch mit dem Ferrari vor allem kämpfen im Sprint so ein bisschen. Das hat schon Spaß gemacht. Und ich freue mich auf ein starkes McLaren. Hoffentlich auch wieder ein McLaren, das so stark ist wie annähernd zumindest die letzten 2 Jahre. Denn die haben eigentlich im Titelkampf schon was verloren. Mit dem Mercedes-Motor im Heck sollte es eigentlich passen. Da ist dann eher so die Software, das Ding, ne? Also der Motor ist ja der gleiche. Aerodynamisch müsste ja McLaren auch ganz weit vorne sein. Die haben super moderne ja, Facilities und klar, kann natürlich sein, dass sie so ein bisschen ins Klo gegriffen haben im Vergleich zum Werksteam, was das angeht dieses Jahr, aber so ganz glaube ich es nicht. Ich glaube, es hängt vor allem im Motor mit Peng zusammen und da spielt Mercedes-Werksteam sozusagen, die ja die Motoren liefern, nicht 100% mit offenen Karten, weil sie es nicht müssen. Ja, es ist halt vorgeschrieben, dass der Motor identisch sein muss mit dem, was bei Mercedes selber drinnen ist, aber sie müssen halt nicht alles komplett offenlegen, so die Secret Sauce sozusagen, die dafür sorgt, dass das Energiemanagement bei denen momentan besser ist als bei jedem anderen Team. Und dementsprechend arbeiten die da so ein bisschen noch mit stumpfen Waffen, aber die Klingen werden sicherlich sehr stark geschärft werden im Laufe der Saison,
Auf
Dave.
jeden Fall. Ganz kurz ein Einschub an dieser Stelle. Ferrari spielt wohl mit sehr offenen Karten. Das hat man bei Haas tatsächlich auch betont und lobend erwähnt. Also Ferrari hegt da keine Geheimnisse. Nicht zuletzt deshalb dürfte Haas auch so weit vorne sein tatsächlich. Für Cadillac, naja gut, die haben noch ganz andere Baustellen offen, aber am Motor liegt es scheinbar auf jeden Fall nicht, dass sie da so weit hinten sind. Auch Cadillac wird lernen. Aber wir sprechen über McLaren und da bin ich fest davon überzeugt, dass die noch nach vorne kommen werden. Warum erzähle ich gleich? Zunächst meine Punkte. Im Prinzip bin ich komplett bei deiner Argumentation. Vergebe trotzdem nur 7 Punkte an die beiden Kameraden. Even Stevens auch hier, 7 Piastri, 7 Norris. Die waren gut unterwegs, immer in Podiumsnähe. Ja. Norris war stärker im Sprint-Qualifying und im Sprint. Piastri dann wieder im Qualifying. Hat er auf 2-0 gestellt tatsächlich. Er war auch in Australien schon schneller als Teamkollege und Weltmeister Lando Norris. Ja, im Rennen konnten sie dann leider nichts zeigen. Aber das wird sich ändern. Ich bin sicher, du hast die Motorenthematik schon angesprochen. Da gibt es noch Defizite aufzuholen auf McLaren-Seite. Und vor allem haben sie ja immer noch ein relativ basic Auto da im Moment, was sie da am Start stehen haben. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Sie wollten ein ja, grundlegend gutes, ausgereiftes Fundament hinstellen, damit in die Saison gehen und dann mit Upgrades sich wieder ranrobben. Das ist eine Strategie, die hat für die McLaren in den letzten Jahren sehr, sehr gut funktioniert, seit 2023 eigentlich schon. Ja. Da war das Auto zum Start der Saison noch katastrophal. Sie waren in den letzten Reihen da unterwegs und haben sich dann mit wirklich starken Upgrades so weit nach vorne gearbeitet, dass sie dann 2024 schon als Mitfavorit in die Saison gegangen sind und den Konstrukteurstitel letztendlich geholt haben dann auch. Ob es dazu reicht in diesem Jahr, mag ich nicht vorauszusagen, aber was ich sagen kann, kann es schon in Suzuka wird es Upgrades geben. Das hat Andreas Deller bestätigt. Da kommen die ersten neuen Teile ans Auto. Und ich bin mir sicher, in Miami wird es dann direkt weitergehen. Wir haben ja dann im April jetzt faktisch diese Lücke. Das ist ja mittlerweile auch offiziell. Die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien werden nicht stattfinden. Da werden alle Teams in den Fabriken ballern bis zum geht nicht mehr und versuchen, so viele neue Entwicklungen für die folgenden Rennen dann eben an die Autos zu bringen. Und die Trefferquote war bei den McLaren in der jüngeren Vergangenheit extrem hoch. Sehr zuverlässig hat da jedes Upgrade wirklich eine Menge Performance gebracht. Wenn sie das replizieren können, diese Form, dann bin ich sicher, dass sie ja im 5., 6., 7. Rennen des Jahres schon ganz vorne mit angreifen können. Da hoffe ich drauf. Ja. Es ist schon immer gut, wenn die Titelverteidiger dann durchaus ein Wörtchen mitzureden haben, auch im aktuellen Titelkampf. Sie müssen den nicht gewinnen, aber sie müssen auf jeden Fall sich anstrengen und vorne mitkämpfen können. Das ist sicher auch ihr Anspruch und ich bin sicher, da werden wir nicht allzu lange drauf warten müssen, bis Team Papaya auch mal wieder auf dem Podium steht.
Tja, so sieht es aus und damit sind wir bei Ferrari, das Traditionsteam schlechthin in der Formel 1, vielleicht mit Mercedes, aber die waren ja jahrzehntelang weg, also die große Konstante in der Formel 1, nicht was die Leistung angeht, ja, da gab es sehr viele Auf und Abs, aber im Moment ist man eher auf dem Hoch, 67 Punkte an, wie schon, also da ist eine sehr große Lücke zu McLaren inzwischen schon aufgebrochen und Leclerc hat es folgendermaßen gemacht an diesem Wochenende, 6. in der Sprintquali, 2. im Sprint, 4. und im Rennen und in der Qualifikation zum Rennen. Lewis Hamilton hat es immer eigentlich fast ein bisschen besser gemacht. Vierter in der Sprintquali, im Sprint dann selber ist auf 3 zurückgefallen. Leclerc war da ja dann 2. In der Quali dann 3. und auch im Rennen 3. und damit ja eigentlich immer, mit Ausnahme Sprint, dann vor Leclerc ins Ziel gekommen dieses Wochenende. Ich gebe Leclerc, es ist wirklich schwierig gewesen. Also Leclerc war halt diesen Ticken schlechter übers Wochenende gesehen, was die Positionierung angeht, aber eigentlich haben sie ja auf abnormal hohem Level auch operiert, ja. Und ich glaube auch bei beiden, dass es nicht besser gehen würde. Ich gebe 9 Punkte an Hamilton, nicht 10, weil er halt im Sprint hinter Leclerc ins Ziel gekommen ist. Und Leclerc muss ich dann aber 8 geben, obwohl er eigentlich aus meiner Sicht schon eine 9er Leistung gebracht hat im Grunde. Aber er war dann halt diesen Ticken schlechter als Lewis Hamilton. Und ich finde tatsächlich, kann man sich jetzt drüber streiten? Ich glaube, der ist hier dran.
Ja, und es spitzt schon mein Stift hier.
Fühlt sich schon ein bisschen falsch an, ihm da nur 8 zu geben. Aber dieser eine Punktunterschied ist aus meiner Sicht dann zumindest mal im Rennen schon da gewesen, weil Hamilton ihn ja wirklich episch niedergerungen hat. Und am Ende hat man gesehen, Hamilton hat seine Reifen besser bearbeitet und bewahrt. Und Leclerc konnte am Ende nicht mehr mithalten. Und sie hatten ja die gleiche Strategie. Sie haben ja dann in dieser Safety-Car-Phase doppelt gestoppt. Und das war halt dann für mich dann der Grund zu sagen, okay, das ein Mini-Unterschied war da und den will ich dann auch in den Punkten ausdrücken. Und Hamilton kann ich halt keine 10 geben, wenn er dann halt nicht perfekt sozusagen immer vor Leclerc ins Ziel gekommen ist, was halt im Sprint wiederum nicht der Fall war. Also das ist meine sozusagen Herangehensweise bei dieser Bewertung. Und generell bei Ferrari muss man sagen, sind wirklich ermutigend in Form. Mal schauen, wenn Suzuka auch schon ein Upgrade kommt, das dann viel bringt und wie vor allem die Strecke den Ferrari sieht. Ich könnte vermuten, dass das tatsächlich dann vielleicht mal ein Rennen wird, wo Ferrari nochmal deutlich näher dran ist an Mercedes oder sogar davor. Aber das ist Zukunft. Dave, deine Wertung.
Ja, meine Wertung. Da ist es jetzt nämlich so, dass ich das anders sehe als du. Ich gebe tatsächlich beiden 9 Punkte. Keine 10, weil es kein perfektes Wochenende war, aber ja, die Leistungsunterschiede, die du angesprochen hast zwischen den beiden, waren so minimal meines Erachtens nach. Und es war ja auch nicht so, dass Leclerc immer hinter Lewis Hamilton darum gefahren
Im
ist.
Im Ergebnis halt, ne?
Genau, im Ergebnis am Ende schon, ja, naja, im Sprint war er dann vor ihm, das war ein bisschen glücklich, weil sie da auch einen Double-Stack gemacht haben unter Safety-Car-Bedingungen und da hatte Leclerc das Glück, dass er da gerade vorne lag und somit eben als erster reingeholt wurde und bearbeitet wurde von seiner Crew. Da hat Lewis Hamilton eben Zeit verloren, ja. Trotzdem, im Sprint-Qualifying haben sie sich beide jeweils einem McLaren oder im Fall von Leclerc sogar beiden McLarens geschlagen geben müssen. Das war noch das eheste, wo ich hätte sagen können, da war der Leclerc ein bisschen schlechter tatsächlich. Aber am Ende des Tages, und das ist für mich das Entscheidende, haben beide Ferrari-Piloten dazu beigetragen, dass wir eine fantastische Show gesehen haben, zumindest im Grand Prix, aber im Sprint eigentlich auch schon, ne? Sie haben sich da so lange duelliert, so sehenswert, mit so viel Freude und aber auch natürlich fahrerischem Können. Ja, es war sehr, sehr eng zwischenzeitlich. Sie haben keinen groben Unfug gebaut und sie sind beide am Limit des Autos und ihrer Möglichkeiten gefahren, glaube ich. Das hat richtig Bock gemacht, deswegen sehe ich da keinen großen Unterschied zwischen den beiden. Ich möchte aber noch was thematisieren, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Das hätten wir in der Analyse eigentlich machen können. Da waren wir aber auch schon so voll mit der Episode. Der berühmte Macarena-Flügel, auf den wir uns so gefreut haben, ja, den haben sie mitgebracht nach China, den haben sie auch im freien Training, im einzigen freien Training ausprobiert und sich dann doch gegen einen Einsatz entschieden. Lewis Hamilton hat gesagt, ja, das Ding ist noch nicht ganz ausgereift, das hätte eigentlich erst zum 5., 6. Rennen kommen sollen. Ja, sie haben es jetzt vorgezogen, um das mal auszuprobieren, aber die Daten waren noch nicht so eindeutig, dass sie ihn hätten einsetzen können oder einsetzen wollen. Ja. Er hat aber gleichzeitig gelobt, dass sein Team da wirklich so Vollgas gibt, was Upgrades angeht und neue Teile. Er ist begeistert, ja. Lewis Hamilton hat richtig Spaß. Und es gab noch mehr Flügelsalat am Ferrari an diesem Wochenende. Es ist ein bisschen untergegangen. Ferrari hatte zwei kleine Flügelelemente unten am Halo angebracht, tatsächlich. Ich glaube, sie sind auch im Sprint damit gefahren. Und es war aber so eine Grauzone, ja, klar, man möchte den Luftfluss da um den Fahrerhelm und Richtung Airbox ein bisschen beruhigen, optimieren, aber die FIA hat da so kein richtig grünes Licht gegeben und um da eventuelle Reklamationen, nein, oh Gott, mir fehlen schon die Worte.
Beschwerden, sagen wir mal Beschwerden.
Beschwerden, es ging darum, sie wollten eine Disqualifikation vermeiden. Gerade in China wurden ja beide Ferrari letztes Jahr disqualifiziert. Und um da so eine potenziell blöde Situation irgendwie zu vermeiden, haben sie dann diese kleinen Flügelelementchen vor dem Qualifying wieder abmontiert, sind also im Qualifying und Rennen nicht damit gefahren, hat keinen Einspruch eingelegt gegen das Ergebnis im Sprint, also alles gut soweit. Aber das beweist meiner Meinung nach, beide Flügelgeschichten beweisen, dass Ferrari wirklich, wirklich drauf und dran ist, wirklich zu pushen. Sie haben Ideen, sie bringen die Teile dann auch ans Auto, die Umsetzung stimmt. Und das ist auch das, was Lewis Hamilton so freut. Und das ist das, was uns allen noch viel Freude bereiten könnte, denn auch da, glaube ich, Ferrari wird sich so schnell nicht geschlagen geben in dieser Saison. Der Kampf ist wirklich offen, der ist da. Und Mercedes hat jetzt einigermaßen überzeugend, aber auch glücklich zwei Doppelsiege eingefahren zum Start in die Saison. Trotzdem, ich glaube nicht, dass es so weitergeht. Das wird kein Durchmarsch für die Silberpfeile. Ferrari und McLaren werden den dann noch ordentlich einheizen.
Glaube ich auch. Und ein Wort noch zu Ferrari. Also das zeigt auch, dass eine ruhige Hand auch wirklich sinnvoll ist und die bessere Option. Also es hieß ja dann auch schon, komm, Hamilton bringt nichts und Vasseur macht irgendwie keinen guten Job. Und man muss halt das große Ganze sehen. Also erstens, der Ferrari von letztem Jahr, der war noch nicht mit Lewis Hamilton gemeinsam entwickelt. Das ist ja nicht so, dass er das alleine macht oder so, aber das Feedback von ihm ist natürlich wichtig. Und man sieht also dieses Jahr, da ist er, hat er auch selber gesagt, sehr viel zufriedener, weil eben auch so seine DNA, hat er gesagt, da auch ein bisschen drinnen ist in dem Auto und da kommt er allein deswegen schon besser damit zurecht. Plus zum paar Maßnahmen von Fred Vasseur, die greifen ja jetzt erst, zum Beispiel Loïc Serra, das ist jetzt das erste Auto, das von ihm sozusagen maßgeblich entwickelt wurde und man sieht schon, also diese Innovationskraft, die hat wahrscheinlich auch sehr viel mit ihm zu tun, ja, dass da jetzt so viele interessante Lösungen kommen. Das ist ja auch so ein bisschen wie Adrian Newey, der ist einfach jemand, der bringt Impulse ins Team, der jetzt wiederum bei Aston Martin, der hat ganz andere Probleme, aber man sieht, da wächst was zusammen und auch der neue Renningenieur bei Lewis Hamilton, die harmonieren jetzt wirklich viel, viel besser. Also bin mal gespannt, ob da jetzt dann weiterhin wer eine Zwischenlösung ist oder es so bleibt. Das ist ja aktuell derjenige, der auch damals Kimi Räikkönen, als der bei Ferrari war, betreut hat. Also das läuft auf jeden Fall sehr gut. Der ist auch sehr viel ruhiger und kriegt auch sehr viel bessere Infos proaktiv rein. Und Hamilton muss nicht mehr so viel nachfragen. Also das ist auch Tag und Nacht sozusagen der Unterschied.
Einen Anruf habe ich noch tatsächlich, das ist ein Zitat, das habe ich gestern Abend gelesen. In einem anderen Zusammenhang zwar, aber das kann man da sehr gut anwenden. Mattia Binotto hat sich geäußert und zwar ging es da natürlich um Audi und da hat er sich natürlich positiv geäußert und der hat da trotzdem einen kleinen Seitenhieb in Richtung seines alten Teams, nämlich Ferrari.
Als Teamchef von Audi, der früher
ganz
Ferrari Teamchef war. So.
Ganz genau, für alle, die es nicht wissen. Mattia Binotto hat gesagt, zu seiner Zeit bei Ferrari gab es nur Action, ja, im Sinne von, man hat halt einfach drauf losgemacht, ja, bei Audi sieht er eine ganz andere Kultur. Da gibt es jetzt schon ganz konkrete Prozesse, ja, die langfristig angelegt sind und die das Team an die Spitze führen sollen. Also da gibt es einen konkreten Masterplan. Das hat er in seiner Ferrari-Zeit vermisst. Ja, da wurde einfach hier und da Flickwerk betrieben. Hauptsache, man tut irgendwas. Man kann den ja sehr kritischen italienischen Medien zeigen, hier, da passiert was, wir versuchen es doch, wir kämpfen. Aber es braucht natürlich, wie du gerade völlig richtig gesagt hast, eine ruhige Hand. Es braucht Kontinuität und eben diese Art von Prozessen und Plänen, ja, die man dann umsetzt. Nur so kann man an die Spitze kommen. Das scheint bei Audi jetzt der Fall zu sein, aber ich bin mir sicher, Fred Vasseur sei Dank, ist das jetzt auch bei Ferrari wieder so. Das war ja sicher zu anderen Zeiten auch in Maranello der Fall. Also viele, viele Teams auf einem sehr guten Weg. Ich freue mich ungemein.
Da muss ich jetzt trotzdem nochmal einhaken, weil ich gerade so schön in Fahrt sind. Und dann machen wir aber wirklich mit Mercedes weiter. Das ist ja auch wirklich was, was damals in ein bisschen anderer Form, aber halt auch das große Plus war, als Schumacher zu Ferrari gekommen ist. Es war nicht einfach Schumacher gekommen, plötzlich war alles gut, sondern er hat ja viele Leute mit sich gebracht, die dann auch wirklich dafür gesorgt haben, dass da eine Ruhe einkehrte. Das war ja auch so. Wir haben damals ja auch im Prinzip auf die Fahrer eingeprügelt und gesagt so, hey, ist deine Schuld und Ferrari ist ja hier unantastbar. Und dann am Ende hat man dann irgendwie gemerkt, das muss schon ein bisschen anders laufen. Und so war es dann auch. Und über die Jahre, aber es hat ja dann bis 2000 gedauert. Dann ist Schumi zum ersten Mal Weltmeister geworden, dann aber fünfmal hintereinander mit Ferrari. Das war schon auch super spannend und schön mit anzusehen. 2000 bis 2004. Und jetzt ist es natürlich auch so, ein Lewis Hamilton, der ist ja nicht nur deswegen zu Ferrari gekommen, weil er ein guter Fahrer ist, sondern der hat ja auch schon letzte Saison und in der Vorsaison 2025 sehr viel gebracht, weil er einfach diese ganzen Prozesse auch von Mercedes kennt, wie es richtig zu laufen hat. So, und da kann Ferrari A davon profitieren und B hat ein Fred Vasseur, der das sicherlich auch deswegen gemacht hat, damit er strategisch einen Weggefährten hat sozusagen und sein Wort nochmal gewichtiger ist, weil es war ja der Nachfolger von Binotto und dann ist da natürlich erstmal noch nicht alles bestellt so vom Feld her, dass man sagt, okay, bei Binotto war es jetzt in Anführungsstrichen Chaos oder halt nicht so geordnet, wie es sein sollte und jetzt kommt er was hören, jetzt ist plötzlich alles perfekt. Der wird auch gesehen haben, okay, hier ist ein bisschen was im Argen, wie kann ich jetzt sozusagen strategisch mich aufstellen, dass mein Wort dann mehr Gewicht hat und wenn er natürlich dann sagt, hey, wir könnten Lewis Hamilton holen, dann sind die natürlich erstmal hier, ja, machen wir doch gerne, ja, also auch vereinfacht jetzt gesagt. Aber natürlich ist da sicherlich ein Hintergedanke auch gewesen, so der in Hamilton dann sozusagen auch bestätigt, hier müssen ein paar Dinge geändert werden. Dann bringen wir vielleicht eher einen Stein ins Rollen oder stärker, als das jetzt wäre, wenn nur Leclerc da ist, weil man hat ja gesehen, Leclerc selber war, also kann man jetzt so jetzt auch nicht ultimativ sagen, aber zumindest hat es während der ganzen Leclerc-Ära ja dieses Problem gegeben und Hamilton hat ja auch öffentlich dann ein paar Sachen angesprochen, vorsichtig, aber bestimmt und das hat sicherlich auch mitgeholfen. Also das ist immer ein sehr komplexes Konstrukt, sollte an der Stelle jetzt mal noch kurz ausgeführt worden sein und damit geht es aber wirklich zu Mercedes. Wir haben noch Zeit in dieser Folge, ob das jetzt 1 Stunde 10 oder 5 werden, ist auch egal. Aber jetzt sind wir bei Mercedes und die sind inzwischen durch ihre 3 Doppelsiege, Sprint ist ja dabei gewesen, wie gesagt, in China fast bei 100 Punkten angelangt, haben auf jeden Fall das Maximum rausgeholt.
Aber im Sprint haben sie keinen Doppelsieg gefeiert.
Im Sprint haben sie, stimmt, hast recht, ja, da ist ja Antonelli nur 5. geworden. Werde ich auch gleich nochmal aufgreifen. Deswegen nur 98 Punkte und nicht über 100. Sehr gut aufgepasst, da hat jetzt ein Fehler sich bei mir eingeschlichen. So, aber jetzt die richtige Hackordnung sozusagen. Russell 1. im Sprint, Quali 1. im Sprint und dann jemals 2. in der Quali zum Rennen und im Rennen und Antonelli 2. in der Sprint, Quali 5. im Sprint, 1. und 1. in der Quali zum Rennen und im Rennen selber und ich gebe, und auch da habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber wobei eigentlich nicht, beiden 9 Punkte. Bei Russell ist es ganz einfach erklärt, der hat in dem Sinne ja nichts grob falsch gemacht. Ne? Sprintquali und Sprint abgeliefert, wie man es von ihm gewohnt ist. Dann in der Quali zum Rennen dieses Problem gehabt mit dem Motor. Auch da wieder der Mercedes-Motor anscheinend so ein bisschen anfällig. Ja? Musste da kurzzeitig das Auto abstellen und dann hat er es wieder zum Lauf gehört, sonst wäre er weiterhin gestartet. Und dann in seiner allerletzten Runde unter großem Zeitdruck dann trotzdem das Auto noch in die erste Reihe gestellt. Also insofern kann man ihm das nicht vorwerfen. Im Rennen hätte er vielleicht ein bisschen konsequenter sein können und ist aber auch faktisch dann eben dahinter Antonelli ins Ziel gekommen, kann man jetzt drüber streiten. Also er hat keinen super Start gehabt, Antonelli hat es aber besser gemacht. Also insgesamt dementsprechend auf keinen Fall eine 10 von 10 Leistung, aber auf keinen Fall eine 8 von 10 Leistung. Gewohnt hohes Niveau, wie man es von Russell kennt. Bei Antonelli war es so, der hat insbesondere im Sprint dann so ein bisschen federn lassen müssen, da auch eine Strafe bekommen. war nicht souverän. Andererseits in der Sprintquali hat er abgeliefert. In der Quali war er schneller als Russell, der natürlich seinerseits natürlich diesen Zeitdruck hatte, weil er nur diese eine Runde setzen konnte. Ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist Russell auch abgezockt genug. Trotzdem, der hätte vielleicht ein bisschen mehr gekonnt und ein bisschen mehr Risiko wäre vielleicht gegangen. Faktisch musst du aber halt auch erstmal das Auto auf P1 stellen. Insofern ist das schon okay. Und im Rennen kann man ihm auch nichts vorwerfen. Da hat er nämlich insgesamt alles ein bisschen besser gemacht als Russell. Und selbst wenn Russell einen super Start hingelegt hätte und sie von vornherein um Platz 1 gekämpft hätten, würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Wahrscheinlichkeit wäre natürlich groß, dass Russell das für sich entschieden hätte. Aber Antonelli, und das kann man sicher sagen, hat ja von vorne das Rennen wegdominiert. Auch da wieder ein ganz kleiner Fehler kurz vor Schluss. 3 Runden vor Ende hat er sich verbremst. Aber das sind so Sachen. Mensch, der Junge ist 19, wird irgendwann dieses Jahr 20. Seine zweite Formel-1-Saison. Der Druck ist auf jeden Fall natürlich riesig, auch wenn Toto Wolff, der Teamchef von Mercedes, ihn immer versucht wegzunehmen. Und das hat er schon richtig toll gemacht. Schade, das Rennen an sich würde ich ihm eine 10 von 10 geben, aber übers Wochenende selber, da war der ein oder andere Patzer drin. Nicht wirklich schlimm, aber groß genug, dass er keine 10 von 10 bekommt.
Tja, was soll ich dazu sagen? Ich sehe es tatsächlich ganz genauso. 9 von mir für Russell, 9 für Antonelli, ganz genau wie bei dir auch. Antonelli ist ja klar, der Sprint war da so ein bisschen ja, mit Makeln behaftet. Er hat erstmal den Start nicht hinbekommen. Das war der zweite Start, den ich hinbekommen hat, in Australien nämlich auch schon so. Und dann war er irgendwie ein bisschen im Mittelfeld unterwegs und hat dann, ja, vielleicht leicht übermotiviert diese harte Attacke gegen Hadjar gefahren. Zu Recht eine Strafe bekommen dafür. Er hat sich auch bei Hadjar entschuldigt übrigens nach dem Rennen. Ne? Gleich ist hingegangen und der Hadjar hat er abgewunken. Ja? Da gab es auch schon eine kleine Kontroverse. War das jetzt unsportlich? Ja, der Hadjar war halt auch bedient. Ja, der steht unter Druck und das hat ihm sicher nicht gefallen. Bin mir sicher, die haben das mittlerweile ausdiskutiert und alles ist gut. Trotzdem, für eine 10 von 10 Leistung muss auch sowas dann eben sitzen, beziehungsweise darf eben nicht passieren. Ja? Da muss es ein blitzeblankes und überzeugendes Wochenende geben. Das hat Antonelli dann aber zum Glück mit dem Qualifying und mit dem Rennen ja, geliefert. Ab dann, ja, super Leistung. Ich würde auch meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass George Russell dann eine Chance gehabt hätte im Grand Prix. Ja, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, der junge Antonelli. Er war ja auch sichtlich gerührt und erleichtert nach dem Rennen. Also ganz, ganz tolle Momente haben wir da gesehen. Das Podium war sowieso jetzt schon legendär, ja. 3 Mercedes-Fahrer gewissermaßen und Bono. Toto Wolff hat ja auch gesagt, er ist schon lange, lange im Geschäft und trotzdem, das war einer der, ja, rührendsten Momente seiner ganzen Karriere, die er da in der Formel 1 hingelegt hat. Dieses Podium zu sehen, war mit sehr viel Genugtuung auf jeden Fall verbunden für Toto Wolff. Ja, und George Russell, hast du es gesagt, ja, Sprint lief alles super glatt, da sah es schon wieder nach einem Durchmarsch aus für ihn am Wochenende. Die Probleme im Qualifying hat er dann sehr gekonnt umfahren, ja, hatte nur einen Schuss für eine Runde. Ja, manche andere würde behaupten, ein Vettel oder Senna oder wer auch immer hätte trotzdem da die Pole geholt, locker wahrscheinlich. Vettel hatte ja da auch wirklich mal eine Phase, ne? Da hat er auch nur einen Schuss gehabt hier und da im Qualifying und trotzdem das Ding souverän auf Pole gestellt damals. Gut, hat George Russell jetzt nicht geschafft, aber P2 ist ja jetzt nur noch wahrlich keine Schande. Und Antonelli ist auch kein Nasebohrer, der kann auch Auto fahren. Im Rennen ist George Russell dann ja wirklich ein bisschen nach hinten gefallen. Musste sich da wirklich durchkämpfen durchs Feld. Hat aber auch sehr gut gemacht und am Ende des Tages Ergebnis maximiert. Was willst du mehr verlangen? Daher sehr, sehr gute 9 Punkte für die beiden Mercedes-Piloten. Aber zur Perfektion hat es ein bisschen gefehlt.
Tja, was ich besonders schön fand, dass sozusagen der krönende Abschluss ist, dass was wir tatsächlich bei diesem Podiumsfoto, wo alle zusammen dann ganz oben auf dem Treppchen stehen und sich ablichten lassen, die da sozusagen ihre Preise bekommen, inklusive in dem Fall natürlich Bono, da hat er ein paar Fotos machen lassen und dann ist er runtergegangen, hat dann hier den hier gemacht, so komm, das ist euer Moment, ja, weil da eben Antonelli mit seinem Nachfolger Hamilton und beide hatten ja, beziehungsweise Bono war ja vorher der Renningenieur von Hamilton und jetzt ist er der von Antonelli. Das war eine schöne Geschichte und abgereist sind dann zumindest mal Bottas, Hamilton und Russell zusammen. Da gibt's was, wo die bei Toto Wolff
unterwegs
waren im Flugzeug.
Ja, ich weiß gar nicht, Susi Wolff auch.
Genau, Susi Wolff auch, also große Family Reunion.
Schau mal kurz, ob ich es rausfinden kann auf die Schnelle.
Das hat schon sehr viel Spaß gemacht und man merkt, also so kalt die Formel 1 manchmal sein kann. Ja, also es ist natürlich ein krasses Geschäft. So sehr ist da auch die menschliche Seite da. Und deswegen, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, man bekommt heutzutage auch viel mehr mit von diesen Menschlichkeiten. Und ich finde auch, persönlich, das kann jeder anders sehen, da sind sehr viele Charakterköpfe dabei und natürlich dann manche so von der klassischen Art, die einfach sagen, so auch kontroverse Dinge sagen und das ist ihnen egal, wie so ein Max Verstappen, die gibt es vielleicht dann seltener, da stimme ich vielen zu, aber es sind keine glattgestriegelten Leute, finde ich generell da, wenn man sich so ein bisschen mit denen beschäftigt, das sind schon super interessante Charaktere dabei. Valtteri Bottas zum Beispiel ist einer von vielen.
Also, kurze Bestätigung, Antonelli war nicht dabei, auf dem Foto zu sehen sind Bottas, Russell, Hamilton, Toto Wolff, Susi Wolff und eine Dame, die ich nicht kenne tatsächlich oder die ich nicht erkenne auf jeden Fall.
Vermutlich die Freundin von Bottas, würde ich jetzt mal vermuten.
Kann sein, weiß ich nicht.
Naja, wie dem auch sei, vielleicht wisst ihr es ja, könnt ihr uns in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Und damit sind wir am Ende angekommen. Lasst gerne ein Abo da, wie gesagt, dann könnt ihr noch ganz viel mehr solche Fahrernoten im Laufe der Saison erleben. Und wir haben natürlich noch jetzt in der Zeit, wo diese zwei Rennen ausfallen im Mittleren Osten, was wir natürlich sehr schade finden, aber ganz, ganz viel Material für euch, Specials und Hintergrundberichte. Es sind einige, die wir vielleicht schon jetzt heute und morgen aufnehmen. In dem Sinn, war schön und ist in Zukunft hoffentlich auch weiterhin so schön mit euch.
Für die drei Leute, die ganz bis zum Ende gucken, eine dieser Episoden wird einen Gast beinhalten, so viel kann ich sagen. Mit dem habe ich tatsächlich, während wir gerade aufgenommen haben, ein paar Zeilen hin und her geschrieben. Multitasking, Leute, so läuft das hier bei uns. Freut euch drauf, wir haben viele tolle Sachen im Petto. Bis dahin, macht's gut, ahoi.